Wirklich wichtig.
Wirklich wichtig.
Wirklich wichtig.
Wirklich wichtig.
Guck mal, du bist nur das, du bist nackt und verletzbar. Das ist der Mensch. Du musst hingucken, was hast du heute geschafft, was war dir wichtig, was sind denn die Sachen? Dieses in die Augen schauen, das aushalten und den Raum wahrnehmen müssen, achtsam sein, wer ist da, das tut uns allen nicht nur schlecht. Oder man macht einen guten Witz. Jetzt komm, wir fangen an. Auf die Plätze.
Fertig, los.
Fertig, los. So, guten Morgen, liebe Inga.
Liebe Annette, wie schön. Jetzt sitzen wir hier so schön zusammen, wie eigentlich schon hunderte Mal vorher. Viele Gespräche haben wir geführt, ne?
Eigentlich auch in allen Zimmern. Wir müssen sofort in die Küche rüber wechseln, Wohnzimmer, dann oben ins Schlafzimmer. Das machen wir.
Oh ja. Das haben wir schon mal gemacht. Wir haben schon mal für so eine Sterngeschichte hatten wir im Bett mit Annette Frier. Das war das einzige Mal, dass wir beruflich zu tun
hatten. Dann müssen wir heute nicht mehr miteinander ins Bett.
Dann hatte ich die Schlafanzughose deines Mannes am Ende an. Das war alles sehr lustig. Aber ansonsten haben wir es ja eigentlich...
Details. Geht gleich los.
Oh, herrlich. Aber das ist verrückt, weil in der Tat, also es waren tolle Gespräche immer. Es waren guten und schlechten Zeiten. Es war stocknüchtern und total betrunken.
Ja, das muss man erklären, dass unsere Jahresverabredung, so wie andere Menschen sich nur an Weihnachten oder nur am Geburtstag sehen, das muss man wirklich erklären, sehen wir uns definitiv und sicher, mit 99%iger Sicherheit muss man mittlerweile sagen, denn ein Jahr ist ausgefallen, an Weiberfastnacht.
Ja.
Und da wird nicht so viel geredet, sondern in erster Linie gesungen. Das heißt, alles, was wir an Weiberfastnacht in den 12 Stunden, während wir durch die Kölner Kneipen ziehen, nicht besprechen, müssen wir dann übers Jahr verteilt in den verschiedenen Räumen nachholen. Das haben wir oft geschafft.
Das stimmt. Ne? Ja. So, und jetzt, der Unterschied ist aber zu heute, normalerweise, und das ist eigentlich auch gleich ganz gut, hört uns keiner so richtig dabei zu. Jetzt haben wir diese komischen Mikros hier uns angestellt.
Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass ich noch raschel, du?
Nee, ich glaube, es geht jetzt. Wir haben das gerade schön ausprobiert. Das ist, glaube ich, alles wunderbar. Also warum machen wir das? Ich muss das jetzt mal erklären, weil das auch die erste Folge meines Podcasts ist.
Genau, deswegen würde ich gerne erste fragen. Warum machst du das? Was machen wir hier?
Also was machen wir hier? Ich habe mich, wie wahrscheinlich so viele in dieser Corona-Zeit, gefragt, was ist eigentlich jetzt so, wir sind auf uns zurückgeschmissen, was ist eigentlich jetzt wichtig? Und es wurde so viel darüber geredet. Jetzt merkt man, was wirklich wichtig ist. Und ich habe gedacht, ja klar, Weltfrieden, Gesundheit, logisch, ja, irgendwie darüber im Kopf.
Habe ich schon lange auf der Liste.
Ja, aber in der Tat habe ich gedacht, ach, das war's. Ich hatte vorher die Idee immer sowas im Nacken, dass ich dachte, irgendwas passiert bald. Und ich hatte echt, komischerweise, ich weiß nicht warum, ich hatte Angst, dass ein Krieg kommt. Ich habe da ganz viel drüber nachgedacht. Und als dann Corona kam, dachte ich mir, okay, das ist es. Und damit kann ich umgehen. Also das ist jetzt nicht so wild. Das kriegen wir schon hin. Natürlich anfangs die ersten Wochen totale Angst.
Ja, da hat der Herr Macron zum Beispiel auch gesagt, wir sind im Krieg. Das war einer meiner ersten Aufreger in Corona-Zeit. Als der Macron plötzlich sagte, wir befinden uns in einem Krieg, habe ich gesagt, Alter, hör auf mit dem Vokabular, was ist denn los mit dir? Du bist doch Demokrat, hör auf. In einem Krieg, da weiß man doch, was man bekämpft. Wir wissen doch gar nicht, was hier los ist. Wo ist denn der Gegner? Kein Mensch weiß. Also ich fand das massiv anstrengend auch. Zum Beispiel. Also das war so ein Beispiel, wie ich am Anfang dachte.
Also das Virus ist natürlich schon ein fieser Gegner in dem Sinne, weil wir es einfach nicht kennen und keiner genau wusste, was ist es jetzt. Dann nach den ersten 1-2 Wochen wusste man, es ist kein Ebola, es stirbt nicht jeder Zweite an blutigen Durchfall. Aber deshalb die ersten Wochen waren ersten Tage waren so ein bisschen gruselig. Ich bin auch am letzten Tag noch gerade von Mallorca zurückgekommen, bevor die da zugemacht haben.
Ach, du warst das.
Ja, ich war das, ne? Also ich bin aber noch nicht auf Staatskosten. Das war noch mein von mir bezahlter Flug.
War nicht untergehakt bei Herrn Maas.
Nein, aber der Witz war, als ich bin hier in Köln gelandet, witzigerweise, weil ich aus irgendwelchen Gründen auf jeden Fall bin ich ausgestiegen und dann dachte ich, naja gut, wir sind gerade noch von der Insel runter. Und dann stiegen aber ganz viele wieder ein. Und die sahen mir nicht aus wie die spanischen Familien von Mallorca, die jetzt schnell zurück wollen, bevor wahrscheinlich jetzt alles dicht ist.
Ja.
Sondern das waren Emma Kasulke und Atze Knutmann aus der Eifel. Und da habe ich gedacht, wow, warum fliegen wir jetzt dahin? Warum
interessant, ne?
Und das sind die hinterher zurückgeholt wurden. Also wir schweifen ab, das habe ich vermutet, aber es ist ja sehr gut.
Jetzt der Emma Kasulke einen reingewirkt.
Ja, wirklich, die arme Emma.
Die hatte halt noch keine Nachrichten gelesen an dem Morgen.
Ja. Also über all dieses Nachdenken, was ist mir eigentlich wichtig und so weiter. Ich bin ja Wissenschaftsjournalistin und habe unheimlich viele Leute getroffen beruflich, habe aber auch durch durch das, was das Leben so mit einem macht, so viele tolle Menschen um mich gehabt und habe gedacht, eigentlich will ich mal wissen, was denen wichtig ist. Und eigentlich möchte ich jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Aufträgen einfach mal für mich so einen Podcast machen, wo ich mit den Leuten, die ich toll finde, rede über das, was denen wichtig ist. Das war die Idee. Und da habe ich gedacht, du warst immer schon sehr gut für die...
Ich finde dich auch toll.
Oh,
also
nein.
Also für Sofern ist das nichts. Das ist eine gute Verabredung.
Ja, ne? Und du hast ja auch spontan gesagt, Podcast, cool, bin ich dabei.
Ja, ich komme halt, sobald es geht. Sobald du Hamburg verlassen kannst, pack deine 7 Sachen und komm mich bitte besuchen.
Man muss dazu sagen, wir haben uns auch ganz brav hier, also wir haben ungefähr die 1,5 Meter Abstand, würde ich mal so sagen. Und Wir haben uns ganz brav mit dem Ellbogencheck begrüßt.
Ja.
Soweit sind wir noch nicht. Soweit sind wir noch nicht mit der üblichen
Das
Knutscherei.
Geht, aber guck mal, das ist zum Beispiel, das finde ich, ich habe mich trotzdem genauso gefreut wie sonst, wenn ich dich sehe. Und das geht jetzt mittlerweile auch. Also ich bin so wirklich erstaunt darüber, wie man das geschafft hat. Klar ist es schöner, sich zu umarmen. Und manchmal ist auch wirklich eine Umarmung das Einzige, was adäquat wäre. Aber die Intensität muss nicht leiden. So, wenn Skype und Zoom und wie die ganzen Konferenzen auf den 4000 Plattformen. Ich höre dich nicht, ich sehe dich, aber ach so, das ist aber schade.
Und wer ist denn das im Hintergrund?
Wenn ja, wie viele? Das ist, finde ich, sehr ermüdend. Aber wenn man sich dann so sieht, wie wir das jetzt hier machen, dann klar habe ich einen Impuls, sich zu umarmen. Aber man macht's, man kann sich umarmen, ohne dass man sich umarmt, wenn man zumindest wenn man voreinander steht, finde ich. Also bei so einer Zoom-Konferenz fällt's mir noch schwerer. Ja, wirklich, ja.
Das ja, analog ist, und digital ist halt dann doch noch zum Glück.
Ja, anderes. Ja, aber analog eben auch voreinander stehen, da hat man jetzt so neue Tools langsam, dass man auch einen Blickkontakt länger hält. Wo man normalerweise in eine Umarmung gehen würde, also finde ich ganz interessant, wenn man so von, und dann ist man voreinander und dann steht der Blick länger. Das ist ganz interessant, dann passiert was anderes nochmal in der Kommunikation. Also, das ist erstaunlich. Du würdest sonst gar nicht in so eine Sache kommen. Wir stehen voneinander und machen wirklich wie die Asiaten zu den besten Zeiten. Hallo,
na. Ja, oder umarmt sich selber und sagt, ich umarme dich selber. Jetzt.
Ja, das ist ganz schön, weil das geht ja alles Aktion, Reaktion.
Ja. Du durftest jetzt aber auch schon wieder ein bisschen arbeiten, ne? Also bei dir ist jetzt auch so langsam kommst du da raus und so wie du jetzt sagst, dass sich das verändert hat, merkst du, dass Dinge sich verändert haben? Also jetzt abgesehen von den Abläufen, also gehst du jetzt mit deinen Erfahrungen und Gedanken, die du dir in den letzten Wochen ja auch gemacht hast, anders jetzt ans Arbeiten ran?
Ja, also erstmal gehe ich natürlich, was An- und Abstandsregeln angeht, völlig anders ran. Also die Abläufe sind einfach sehr zwingend. Ich fahre mit Mundschutz hier los. Da ist Plexiglas im Bus, wenn ich abgeholt werde. Ich könnte sonst jetzt auch selber zur Arbeit fahren. Das ist die Alternative. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und ab dann Mundschutz. Dann gibt's einen Inner Circle, der wird quasi die ganze Zeit durchgetestet. Das ist Maske, Regie und wir Schauspieler. Wir machen gerade so einen Ensemblefilm. Da wird sich auch angefasst. Aber wirklich, wir werden wie Bundesligaspieler quasi durchgetestet. Und dann gibt's einen äußeren Circle. Das sind beispielsweise Beleuchter. Wenn die ans Set kommen, sind wir vorher weg. Du begegnest dir irgendwie auf dem Flur. Hältst wirklich diese Abstände. Also es dauert länger. Mhm. Alle müssen sich sehr disziplinieren. Geht aber auch, das ist halt so interessant, auch diese ganze Desinfiziererei, dann hast du 3 sogenannte Setrunner mehr da. Ne? Mhm. Also dieses Geräusch ist einfach ist wie mein Leben. Weißt du, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, ohne Flossen zu waschen. Irgendwo. Das finde ich so lustig. Das ist ähnlich wie damals nach der Schwangerschaft, wo man immer Feuchttücher in der Tasche hat. Die haben mich nie wieder verlassen. Ich habe immer Feuchttücher
in der Tasche. Ich weiß, das ist immer sehr gut. Auch Karneval, sehr hilfreich. Genau. Annette hat immer welche in der Bauchtasche.
Ich habe immer meine Feuchttücher dabei, weil eigentlich braucht jeder jeden Tag mal ein Feuchttuch. Jetzt, also das ist wirklich das Gegenteil von Schweinerei, sondern irgendwo krümelt was und du brauchst dieses Ding. Und das ist dieses etwas hysterische Händewaschen wird vermutlich auch etwas sein, was uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Denn das merkt man ja, das ist ja gar nicht verkehrt. Ja,
andererseits, ich sehe
so Leute mich sehr froh.
Ja, ich bin generell sehr froh, weil jahrelang immer, wenn die Kinder aus der Schule kommen, sage ich zu denen, Hände waschen, das finde ich total normal. Und dann, klar, logisch, du musst ja die Hände waschen. Doch, du kommst gerade aus der Schule, da waren außer dir noch tausend irgendwas Leute.
Das haben die besser geschnallt, als wir das jemals schnallen werden. Die machen das total automatisch, zack, zack, jetzt ja. Genau, und das ist für jede Grippe, die uns heimsuchen wird, gut.
Genau.
Dass wir das. Und dieses Flossen geben den ganzen Tag als Höflichkeit ist es nämlich auch nicht. Und da bin ich nochmal bei dem Punkt von eben, dieses in die Augen schauen, das aushalten und den Raum wahrnehmen müssen, achtsam sein. Wer ist da? Das tut uns allen nicht nur schlecht. Ne? Also ich will das nicht romantisieren an der falschen Stelle, aber das sind Sachen, die merkst du total im Umgang. Ein bisschen achtsamer mit einem Raum umgegangen wird. Nicht einfach, ich gehe jetzt durch die Tür und es ist mir scheißegal, ob da noch ein zweiter gerade durch muss. Gucken. Ja, das ist interessant. Da sind meistens die noch nie darüber nachgedacht haben, die gehen garantiert durch die Tür und garantiert bleibt der andere stehen. Aber im Moment fällt es auf, wenn einer einfach rücksichtslos durch eine Tür geht. Und das ist ja auch nur eine Metapher. Wer rücksichtslos durch eine Tür geht, geht durch andere Zustände vielleicht auch gerne rücksichtslos, weil er gar nicht dran denkt, dass das Innehalten und nochmal links und rechts gucken vielleicht jetzt was bringen würde, weil er sich das einfach so angewöhnt hat. Oder sie. Ja.
Du hast auch viel darüber nachgedacht, über diese Räume, sagst du gerade. Du hast mir eine Meditationseinladung geschickt neulich. Und habe ich gedacht, ja, endlich, in der Gruppe geht das viel besser. Da waren, keine Ahnung, 20 Leute drin.
Es tut mir so leid.
Und dann, nein, ich finde es super, weil ich wollte es unbedingt machen. Ich meditiere ab und zu so ein bisschen mit meiner App. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ja, jetzt endlich, ich brauche so einen Raum. Auch das wieder ein Raum.
Ich meditiere ab und zu mit meiner App, ist übrigens für mich jetzt schon der Satz des Tages natürlich. Yes.
Ist geil. Ah, das ist, kommt auch jeden Tag einmal, Achtung, hier innehalten. Denke ich, ja, mache ich gleich.
Tick, tick, oh, Achtung, also innehalten. Fernhalten von Social Media. Tick, 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 tick.
Umso mehr war ich froh, dass ich dachte, das ist jetzt mal ein Anlass. Und dann habe ich aber gelernt, ich müsste dabei irgendwie auch noch selber andere dazu animieren und so weiter. Dann habe ich gedacht, nee, mache ich doch nicht. Also ich habe es nicht durchgehalten, aber du. Und ich fürchte, ich habe was verpasst, ne?
Ich befürchte auch. Aber ich verstehe den Impuls, weil das ist ja wirklich, also Kettenbriefe sind ja wirklich das Ende der Zivilisation. Und es ist deswegen Kettenbrief, weil man ja an diesem, von dem Deepak Chopra, der ganz toller Meditationslehrer ist aber dieser fünfte Tag, wo man selber die Gruppen gründen muss, der hat's in sich. Und deswegen war natürlich auch mein erster Impuls, sofort raus hier. Auf gar keinen Fall werde ich am Tag 5 noch Leute einladen. Was ist denn das für ein Übergriff? Und dann habe ich trotzdem gemacht und ich habe es keine Sekunde bereut. Es stimmt, es gibt nie Zeit für gewisse Dinge und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich in so einer Routine zum Beispiel aneignet. Also ich bin ja selber total am Anfang. Ich meditiere zwar seit ein paar Jahren, aber ich bin blutiger Anfänger immer wieder. Wenn ich nicht aufpasse, dann komme ich raus aus dem Training und so. Und deswegen habe ich da auch wieder mitgemacht, damit ich in der Gruppe rapportiere. Ich habe es gemacht, ja, weil ich sonst wirklich verratze. Und immer, wenn ich es tue, ist es geil. Und wenn ich es nicht mache, denke ich, was ist denn los? Was ist denn los? Und dann bin ich aber schon wieder bei der nächsten Sache. Das ist für mich so ein bisschen die, wenn man das so runterbrechen kann, so ein bisschen die Erkenntnis der letzten 3 bis 4 Monate, in denen wir jetzt schon so leben. Ich gemerkt, das eine ist der Blick nach außen. Also was kommt? Was sagt der Drosten? Was meinen die jetzt alle? Wer sagt beim Lanz? Wer? Ich bin zwar kein Virologe, aber. Also das ist so die eine Informationsquelle. Ne? Also und Konsorten, Pünktchen, Pünktchen. Und die andere, die viel wichtigere Informationsquelle ist der Blick nicht nach außen, sondern nach innen. Und das geht natürlich auch vor Corona und nach Corona. Das wissen wir ja alle. Ich weiß auch, dass das hier keine neue Weisheit ist, die ich daraus knalle. Es ist nur so, dass man es auch tun musste, plötzlich. Und sonst bist du in deinem Hamsterrad und bist gar nicht aufgefordert, nach innen wirklich zu schauen. Ich bin es als Schauspieler sowieso ganz oft. Und sogar ich habe meine Tricks und Tools, wie ich mich umgehe.
Nämlich?
Wie so eine kleine Handwerkskiste, in der man so sagt, ah, jetzt hole ich einen Hammer raus, einen Nagel, und schlagen wir das Bild so in die Wand. Ja, das würde jetzt wohl, machst du noch eine Prise Biografie da rein und das, aber wie man so an sich selber, weil es hat ja oft mit unangenehmen, intimen Wahrheiten zu tun, wenn man wirklich nach innen guckt. Mhm. Deswegen schreien ja immer alle so laut, warum die anderen alle scheiße sind. Ja, weil das macht mehr Spaß, als zu sagen, ach du lieber Himmel, und ich erstmal. Ich bin das größte Arschloch weit und breit. Das bedarf ja schon einer gewissen Größe und die muss man ja vor allem vor sich selber erstmal beweisen. Das ist mega anstrengend. Also übergriffig für sich selbst. Der Körper wehrt sich maximal dagegen, dass man sich
selber so entfleddert. Wie, dann kriegst du dann irgendwie steifen Nacken oder Bauchkribbeln oder was heißt, der Körper wehrt sich?
Der Körper geht oft gar nicht so richtig mit. Also dann, das ist im wahrsten Sinne, wenn man da nicht so richtig bei sich ist. Man ist überall mit der Aufgabe, also würde ich das jetzt beschreiben. Also das wäre jetzt meine Beschreibung dessen. Wenn ich gut drauf bin, dann, wenn ich wirklich bei mir bin, also wenn ich es wirklich so, wenn ich mal so für einen kurzen Moment, wenn man das Leben mal kurz geschnallt hat, weißt du, wenn du so ein richtig gutes Gedicht gerade gelesen hast, sagst, oh, ich habe die Wahrheit, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet, ich hab's gerafft. Dieser kurze Moment, ja, der ist ja sofort wieder weg. Aber den kann man ja jeden Tag mit sich auch
kreieren.
Kreieren, absolut. Ja, ich glaube wirklich. Und das bedarf Training. Also das muss man wie so ein Muskel trainieren, dass man sagt, ich guck wieder nach innen. Das nach außen kann ich sowieso nicht ändern. Genau, jetzt kommt der ganze Witz. Nach außen kann ich aber eben fast nichts ändern. Aber hier, also wer soll denn jetzt bitte, welcher brasilianische Abholzer soll mich denn daran hindern, dass ich nach drinnen gucke und gucke, wie da mein Urwald aufgestellt ist. Und das ist wirklich, das ist eine richtige Power, die man hat. Also so.
Aber ist das vielleicht sogar auch der Grund, dieses nach innen schauen, dass du ja bist ja auch jemand, der andererseits dann sehr nach außen geht und der auch nämlich genau das Gegenteil von Arschloch ist. Also wenn ich mir überlege, was du alles auch an Dingen einfach anpackst und machst und auch den Leuten auf den Kopf zusagst, was du nicht gut findest oder wo du dich engagierst, keine Ahnung, von German Zero über Jugendrat der Generationenstiftung über gesunde Menschen,
ist doch scheißegal, ist ja auch wichtig,
weil in der Flüchtlingskrise und jetzt auch als ihr alle als Kunstschaffende ja mit den würde sagen mit den GastronomInnen eigentlich am meisten betroffen wart, dann hast du auch dann gedreht ohne Gage und hast irgendwie
ja so wie gemacht. Jeder Ehrenamtler hier das übrigens zweimal die Woche macht, wenn ich durch hier unsere kleine Hut laufe, das sind Leute, die machen 2 bis 3 Mal die Woche Stunden, das kann mache ich nicht mal ansatzweise insgesamt so, ne? Ich habe natürlich als öffentliche Person auch eine gewisse Aufgabe da und das ist klar, wenn ich mich da auf ein paar Fotos mit draufstelle und nochmal ein Statement dazu mache und oft ist es nicht mehr, deswegen muss ich da auch so aufpassen. Weil ich kann natürlich nicht in das Krebszentrum da und das Hospiz und da und da und mich da überall wirklich hinstellen immer und gucken. Ich habe, wie wir alle, ich habe einen Job, ich habe meine Familie, ich muss oft meine Haltung suchen. Das ist nicht alles fertig, ja, und das ist ja auch sehr verbindlich. Sowas. Deswegen, ich versuche dann meistens das immer mit Kindern zu verbinden. Ich immer sage, alles, was sozusagen für die nächste Generation ist, wo ich gesagt habe, das finde ich absolut richtig, sich da irgendwie in den Dienst zu stellen. So, um das überhaupt einzugrenzen. Weil tatsächlich, es gibt so viele tolle Leute mit so vielen Stiftungen und mir bricht das Herz, die rufen mich an oder schreiben mir eine total nette Mail, Frau Fria, könnten Sie sich das vorstellen? Und dann sage ich, nein, sorry, geht leider nicht. Und dann denken die, was für eine blöde Kuh, das wäre vielleicht 5 Minuten gewesen. Der Witz ist, es ist aber nicht nur 5 Minuten. Wenn ich 50 Sachen unterstütze in 5 Minuten, dann weiß ich gar nicht, wenn mich jemand fragt, was ist denn da genau gebaut worden bei Dortmund? Und ich sage, ach ja, das ist das Parkinson-Zentrum. Das wird schwierig und beliebig.
Ich wollte gerade sagen, dadurch hast du natürlich auch, wenn du für eine Sache stehst, dann ist es auch so, dass jeder weiß, okay, damit hat sie sich beschäftigt, dann kann man dich wahrscheinlich auch nachts um 3 wecken.
Ja, ich stehe auch manchmal einfach für Sachen auf dem Foto mit dabei und sage, finde ich geil. Und ich kann ja auch immer sagen, das ist nicht meine Idee. Wenn Sie was darüber wissen wollen, sprechen Sie die Bianca an, die hat das nämlich gegründet. So, ja. Also ich will das auch gar nicht ausschließen, dass man nicht oft dann trotzdem was unterstützen kann, auch wenn man da jetzt nicht im Detail informiert ist über jeden Arbeitsschritt. Aber das nur noch mal so zur Erklärung, weil ich finde das absolut wichtig. Ich kenne super viele Leute, die ganz toll unterstützen. Also man sagt immer, dass die Gesellschaft so roh ist und so viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne auch ganz viele Leute, die total unterstützend sind und ganz viel in alle Richtungen die Arme ausstrecken. Und ganz viel wird halt nur nicht gesehen, ne? Also was Arbeit in Vereinen und in, weiß ich nicht, was da alles für Ehrenamtler. Ich glaube, so muss es auch sein, ja. Aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich da wahnsinnig toll engagiere. Ich kenne ganz viele Leute, die machen viel mehr als ich. Also wirklich, wirklich. Also so und das gehört auch irgendwie zum Leben dazu. Man nimmt sich ja auch viel, da muss man auch was zurückgeben.
Aber du sagst ja, du hast dich da schon ein bisschen fokussiert auf Dinge, die du unterstützt und nämlich diejenigen Projekte, die sich auf die Zukunft, an die nächste Generation sozusagen richten, beziehungsweise denen ermöglichen, ein gutes Leben zu führen. Jetzt wieder zurück zu meiner Idee. Was ist dir wichtig? Kann man also sagen, dass das für dich so eigentlich der zentrale Punkt ist, dass du der Meinung bist, du hast eine Verantwortung für die nächste Generation und das möchtest du im ganz Privaten für deine Kinder natürlich, aber auch in deiner Außendarstellung erreichen? Ist das so ein?
Ich würde das wahrscheinlich nicht so ganz so konkret formulieren können, aber ja. Ich glaube schon, dass wir immer mit der nächsten Generation einen Vertrag haben, immer schon. Das ist ja so. Also das ist Leben. Das ist das Wesen von Leben. Das so. Und das ist auch so einfach. Und es ist nichts einfacher als das zu erklären, dass ich für meine Kinder und für auch die ganzen anderen Kinder, die überall auf diesem Planeten geboren werden, jetzt irgendwann den Weg freimachen werde. Das wird passieren, früher oder später, Inga. Das ist knallhart, aber das wird passieren. Und natürlich muss das stimmen. Das kann, also so wie man auf eine Party geht, ne, das hat meine Mutter mir beigebracht, bitte verlassen Sie den Raum so, wie Sie ihn entdeckt haben, ja. Also man muss seinen Müll wegräumen und zu sehen, vielleicht am Ende nochmal feucht durchwischen und
mit
dann,
den Feuchttüchern.
Damit die nächsten mit den Feuchttüchern.
Ach, die Feuchttücher. Ach, die Feuchttücher.
Jetzt haben wir den Bogen schon. Nee, aber wirklich. Also nicht die Fußabdrücke, wenn die immer größer werden und ja, das ist halt total schwierig. Ich weiß auch, dass dieses Thema nicht in den nächsten 20 Jahren geklärt wird. Aber vielleicht ist das echt die Aufgabe der nächsten 200 Jahre, Schritt für Schritt mal zu gucken, dass diese Beschleunigung, die stattgefunden hat mit einer Industrialisierung, die immer schneller sich dreht, dass wir zusehen müssen, wie wir mit vereinten Kräften da mal was drauflegen, was so viel wie gesunder Menschenverstand ist. Einfach zu sagen, so kann es nicht sein.
Und hast du richtig was geändert eigentlich? Also hast du an deinem Verhalten jetzt in Bezug auf deinen Footprint irgendwas geändert?
Ich würde sagen, dass es in den letzten Jahren immer schon ein bisschen bewusster wurde. Das sind ganz kleine Schritte. Das ist von, wir haben Phasen, wo wir hier zu Hause nur am Sonntag Fleisch essen. Und unter der Woche vegetarisch, dann, dass ich da irgendwie Fahrradwochen erstmal sage, so, ja. Jetzt bleibt das Auto mal stehen. Ja. Weil ich bin auch eine leidenschaftliche Autofahrerin. Das ist für mich wirklich eine große Aufgabe, immer zu sagen, nee, ich fahre heute mit dem Rad mal ins Städtchen. Also das ist, das sind ganz kleine Sachen. Und ich würde auch nie behaupten, dass ich da irgendwie ein Vorbild bin. Also ich würde schon sagen, dass, wenn ich jetzt vergleiche, wie ich jetzt lebe, vor 5 Jahren, ist das in vielen Sachen etwas bewusster, definitiv. Also ich denke über das Fliegen anders nach. Ich habe eine Kreuzfahrt, glaube ich, noch mal vor 5, 6 Jahren mitgemacht.
Würdest du nicht mehr tun?
Würde ich im Moment, kommt für mich im Moment nicht in Frage, nee. Da habe ich ein anderes, da ist jetzt irgendwas anderes. Aber ich finde auch gar nicht schlimm, wenn Leute das machen. Wirklich, wirklich. Wir dürfen uns nicht gegenseitig erklären, Stichwort Kaffeekapsel, pass auf, wenn du die 3 Sachen abgehakt hast, bist du auf der richtigen Seite. So funktioniert das nicht. Und ich möchte, dass es auch nicht jedes Mal missioniert werden, wenn ich irgendwo am Mittagstisch sitze, warum ich das nicht essen darf und was es so ist. Das muss jeder für sich. Aber das meine ich mit viel interessanter ist der Blick nach innen. Ich kann dir jetzt alles Mögliche erzählen, Inga, ob das stimmt oder nicht. Tja, das wird wohl kaum einer erfahren, außer er läuft
keiner mir, hier
außer er steht hinter sagen, mir und ja. Sieht, was ich im Einkaufswagen habe.
Oder durchwühlt den Müll
so
der
ist
Familie
es.
Wünsche.
So ist es. Also das ist so wahnsinnig intim. Und ich glaube, es geht nicht immer darum, dass man alles richtig macht, sondern es geht darum, dass man die Bereitschaft hat, zu gucken, aha, da stehe ich wirklich ganz am Anfang. Ich stehe bei vielen Dingen ganz am Anfang. Aber ich merke, diese Bewegung, raus aus mir selber von der Seite zuzugucken, zu sagen, da ist noch sehr viel Arbeit. Oha, da haben wir aber in der letzten Woche wieder mindestens 12 Fehler gemacht. Und mich dafür aber dann auch nicht zu kasteien und nicht zu sagen, ach, scheiße, das reicht alles nicht, sondern zu sagen, ja, da bist du offensichtlich ganz am Anfang von deinem Latein. Gut, dann warten wir mal, bis wir da am Ende sind. Also das kann noch ein paar Leben dauern. Aber das ist der einzige Blick, wo ich das Gefühl habe, der kann wirklich was verändern. Also der kann, und zwar groß was verändern, wenn ich bei mir rangehe. Das ist echt,
Ja, also. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn jeder mit dem Kleinen bei sich guckt, dann ist es natürlich am Ende ein großes Ganzes. Das ist ja auch immer was, was so schwer zu vermitteln ist. Auch wenn es heißt irgendwie, ja, mein Gott, 1 Grad wärmer, das Meer. Ja, und so what? Mhm. Ja, das heißt aber, dass gewisse Organismen dann nicht mehr leben können und dann kann auch der nicht mehr und dann wandern die ab und dann haben wir Hinterkämpfe. Also dieses Ganze, alles hängt mit allem zusammen und jeder kann natürlich nur vor seiner Haustür erstmal kehren. Ja, er kann noch auf die Straße gehen, dafür demonstrieren, dass es mehr machen und so weiter. Aber wie du schon sagtest, du wirst jetzt nicht den Bagger im Regenwald stoppen, indem du hier
überhaupt nicht
irgendwas
und das tust. Und das ist aber wahnsinnig abstrakt und da sind wir, glaube ich, nicht gut drin. Also diese Regenwaldgeschichte ist ein super Beispiel. Das ist so ein abstraktes Bild, dass das mich direkt betrifft. Das ist oft zu weit weg. Und dann sage ich, ja, aber heute habe ich hier Sachen zu tun. Ich muss zusehen, dass die jetzt in die Schule kommen. Dann fahre ich zur Arbeit. Ich kann mich jetzt nicht um Regenwald kümmern. Und das stimmt auch, weil es verlangt im Übrigen auch gar keiner von mir. Ja, was ich aber von mir mittlerweile verlange, und das ist auch anders als vor 5 Jahren, dass ich sage, du musst hingucken. Du kannst nicht weggucken. Und damit meine ich nicht den Regenwald, sondern mich. Du musst hingucken, was hast du heute geschafft, was war dir wichtig, was sind denn die Sachen? Und da musst du, genau, also da muss man muss mit sich selber da im wahrsten Sinne des Wortes ins Reine kommen. Weil wenn du dich selber verarschst, dann verarschst du die anderen automatisch mit und merkst es noch nicht mal. Und es ist aber wirklich, also es hört sich so banal an, das ist echt für mich in den letzten 3 Monaten nochmal so sichtbar geworden. Immer diese Aufregung nach außen. Ja, und der hat das und der macht das. Und da will ich ganz kurzatmig vor lauter Ärger und vor lauter Sorge und vor lauter Dingen. Und ich sage, Fria, jetzt komm mal an, ey. Ist alles in Ordnung. Bleib mal hier. Halt mal aus, dass du keine Antwort hast, dass du nicht weißt, was das für ein Scheißvirus ist. Du musst keine Meinung jetzt dazu haben.
Ja.
Halt es aus. Aber nicht, indem man sagt, habe ich nichts mit zu tun. Ich bin negativ. Also wir machen ja so, sondern indem man dahin guckt und sagt, hoi, 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 ich habe wirklich gar keine Ahnung.
Ja, da haben wir neulich auch dann in dem Zusammenhang lange drüber gesprochen, dass es genau das ist, dieser Reflex. Man muss jetzt immer sagen, das ist meine Meinung zu dem, das ist meine Meinung zu dem, dass man auch mal innehält und sagt, oh wow, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber machen können, weil das ist ja auch neu oder völlig anderes Themengebiet als das, was mich sonst betrifft, oder. Und dann einfach eben, wie du sagst, aushalten zu können, zu sagen, okay, sehe ich ein, wäre gut eine Antwort oder eine eigene Meinung dazu zumindest zu haben, also werde ich mich jetzt mal informieren. Aber nicht sich in die Ecke gedrängt zu fühlen, sofort zu sagen, ich finde das so oder ich finde das so, ich finde das richtig, ich finde das falsch, oder so einen Schritt weiter, man sollte das so und so lösen. Das ist ja total absurd. Und das war so ein Punkt, wo wir beide so festgestellt haben, ja, Leute, lasst doch mal uns nachdenken. Lasst doch mal nicht immer dieses aus der Pistole geschossen, dafür, dagegen, richtig, falsch. Und das andere, das fand ich auch sehr lustig, weil ich war richtig unter Stress am Anfang. Weil ich bin, weil du gerade hier sagst, ja, lustig, Social Media, ich hasse das eigentlich. Ich finde ja auch, dass immer schon habe ich gesagt, das sind eher asoziale Medien. Sie können so toll sein. Es ist so toll, dass du ein Tool hast wie Facebook oder Instagram, wo du sagen kannst, hey, mein Nachbarskind hat Leukämie und die haben kein Geld und bitte spendet. Super Sache. Oder lasst euch typisieren, weil vielleicht seid ihr derjenige, der dem helfen kann und so weiter. Ja. Ganz toll. Aber dafür wird es ja selten benutzt. Es wird meistens benutzt, um zu zeigen, mein Haus, mein Auto, mein Freund, mein Essen, mein weiß nicht was. Interessiert mich nicht. Oder das ist schlimm, der ist schlimm, das und so weiter.
Ja.
Und jetzt kam natürlich in Corona noch dazu.
Ich muss da einhaken. Das ist ein super Beispiel. Nicht gucken, was die anderen posten, sondern guck dir mal deine eigenen letzten 20 Posts an.
Ich poste ja nichts.
Na gut, nein, aber ich poste ja schon. Und da kann ich ziemlich genau sagen, oh, das war sehr eitel. Mhm. Oh ja, das war gut. Das war gut, dass du das gemacht hast. Oder beides. Ja. Oft ist Eitelkeit auch, wenn es gut ist, kann auch was Schönes sein. Aber das meine ich, das ist viel interessanter zu gucken, nicht, was hat der, was
der
hat
wieder.
Genau, der Pocher wieder und die Dings wieder und da geht's los, ja. Und scheißegal, was die anderen machen, guck doch mal, was du machst. Mhm. Guck dir doch mal die Ergebnisse deines Tages an. Das ist mal ganz okay, mal ist das eine 4+, kann auch mal eine 5 dabei sein. Und das... Aber das ist das wirklich, da wird's interessant. Ja. Und da wird's auch theoretisch in einem Gespräch interessant. Das Gespräch führen die meisten Leute nicht, meiner Erfahrung nach. Es wird immer darüber geredet, was bei den anderen nicht stimmt. Und ich merke richtig, Oh, Verzeihung, jetzt bin ich da doch drauf geknallt. Ich merk's. Ich zeige auf mich. Ich habe auf mich gezeigt und da hat das Mikrofon geraschelt. Achtung. Das geht nicht. Das ist doof. Das ist auch langweilig. Und das mache ich mit unangenehm. Aber wir müssen da hingucken. Sonst kommen wir keinen Schritt weiter.
Ja, aber
gut, keine Verzeihung.
Nein, alles gut. Völlig weiter richtig. Geht's. Aber auch du
mit
bist
den
da
asozialen
ja,
Medien.
Wir merken ja immer wieder, man kann sich nicht so richtig frei machen davon. Unter anderem dieses, keine Ahnung, hast du irgendwann mal gesagt, ich kann es nicht mehr ertragen, wenn mir noch einer sagt, er hat jetzt alle Schubladen durchgeräumt, ich habe noch nicht mal eine aufgemacht und ich weiß gar nicht, hallo, wann macht ihr das? So. Ja, und sind mir es genauso. Und alle haben tolle Sachen gemacht und haben gedacht, wow, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt mache ich dieses, mache ich das, jetzt mache ich noch mehr Sport, und ich dachte so, oh Gott, jetzt muss ich ja noch besser, jetzt muss ich nur noch besser funktionieren. Dabei habe ich doch jetzt irgendwie 4 Leute jeden Tag 3-mal am Tisch sitzen, allein so, und gehe nur einmal in der Woche einkaufen und muss es planen und überhaupt, und habe ja auch noch ein paar Jobs zu machen, die ja auch so gehen. Und dann waren diese Telefonkonferenzen. Ganz schlimme Sache übrigens, finde ich, es dauert immer 5-mal so lange, wie wenn man sich so gegenüber sitzen würde.
Ja, natürlich.
Furchtbar. Also auch das hat einen irgendwie unter Stress gesetzt, finde ich, indem man dann doch wieder geguckt hat, was machen die anderen.
Ja. Ja, weil man sich darüber
verliert.
Das sind wirklich 2 super Beispiele. Ich habe dich natürlich massivst unterbrochen, als du gesagt hast, wer was postet. Und man kann gute Sachen posten, man kann schlechte Sachen posten. No way! Du musst gucken, bei den guten Sachen, die gepostet werden, auch da ist die Ursächlichkeit, warum sich jemand beteiligt, ganz oft nicht Altruismus, obwohl das gar nicht schlimm wäre, wenn das auch Egoismus. Ich finde ja auch immer, das ist egoistisch. Ja, klar, es ist egoistisch. Die Welt ist fucking egoistisch. Du willst, dass es deinen Kindern gut geht. Ich will, dass es meinen Kindern gut geht. Da soll mir mal einer erzählen, dass wir automatisch uns um alle kümmern. Ich bin schon über Kinder, die übereinander gefallen sind im Kindergarten, da bin ich schon auf Hände getreten von einem anderen Kind. Und ich dachte, die Fritze hat sich eine Rippe gebrochen. Das siehst du in dem Moment. Das ist sehr archaisch. Man hat einen ganz krassen Impuls, sein Kind zu verteidigen, weil es zu dir gehört. Und die anderen, obwohl die alle gleich viel wert sind, wegzuschubsen. Aus dem Weg. Hier ist das beste Kind der Gruppe. Das ist schlimm.
Der Welt.
Das ist der Welt. Deine Kinder sind der Welt. Also
so.
Absolut richtig. Und das ist es. In diesem Wissen, da bin ich wirklich ganz schlimm archaisch aufgestellt. Ich werde die hier alle wegbrüllen.
Aber ich glaube,
wenn sich uns einer in den Weg stellen will, die kriegen von mir so einen Ärger. Das so, dem musste mal mit Gerechtigkeit kommen und Chancengleichheit in dem Moment und so weiter. Gut, wir haben diesen archaischen Impuls. Der ist krass. Der ist ein krasser Ego-Shooter.
Ja. Das kriegt man auch aus keiner Mutter
raus. So, aber mit dem Wissen darum, mit dem Wissen um den, kann man den ja vielleicht erstens zulassen, zweitens beobachten, drittens im Zaum halten, viertens nochmal überlegen, bevor man einem ersten Impuls nachgeht. Das ist eine schöne Übung beim Improvisieren. Da kommt ein erster Gedanke, ein zweiter Gedanke. Den haben 98% der anderen auch. Und dann kommt ein dritter und vierter. Und wenn man dann mal guckt, was da ist, ja, da wird's interessant. Und dann wird's auch plötzlich so, dass man sagt, hä, das hat ja eine ganz andere Wendung genommen. Und so ist es auch mit solchen Sachen. Also man kann so sich auf was drauf sagen und sagen, das ist gut, das ist schlecht, das war toll gemacht, das hat er super. Oder man sagt, ja, das löst jetzt bei mir aus, dass ich das doof finde. Warum nochmal? Warum löst das bei mir aus? Mega anstrengend, voll ätzend. Ich bin ganz oft überhaupt nicht dazu bereit. Aber ich weiß, dass es da interessant wird. Erst dann wird es interessant. Warum reagiere ich so sauer darauf? Wieso fuckt mich dieser Post so ab? Was habe ich mit der Person? Was habe ich denn für ein Ding am Laufen? Die anderen 100 sind genauso scheiße. Die gehen mir links und rechts vorbei. Aber da könnte ich richtig ausflippen. Warum? Meistens hat das mit dir selber mehr zu tun als mit der anderen Person.
Ja, logisch. Also das ist ja eigentlich uns allen klar, aber uneigentlich vergessen
wir es
immer.
Nee, so klar ist das eben oft nicht. Das ist wirklich interessant.
Ja, aber also alles, was uns, egal ob es uns
abfuckt
oder ob es uns freut oder ob es uns antreibt oder ob es uns überhaupt beschäftigt, hat ja nur damit zu tun, wie wir irgendeine Situation sehen. Und das merke ich immer wieder, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die so eine totale stoische Gelassenheit haben. Finde ich immer ganz toll, weil ich bin ganz schnell auf der Zinne. Und dann denke ich, okay, das war jetzt die gleiche Situation. Interessant. Also mich hat das jetzt echt aufgeregt.
Das ist nicht schlimm. Die sind dann oft auch, manchmal ist ja auch ein bisschen Phlegma drin. Also das ist jetzt nicht immer nur Achtsamkeit. Manchmal ist auch Phlegma drin.
Ja, okay.
Was auch schön ist, kann einem auch stehen.
Vata, Pitta, Dingsda.
Ja, genau, gibt Kapha.
Das ayurvedische Prinzip.
Machen wir mal eine Ayurveda-Kur, wenn wir groß sind, Inga. Sollen wir mal eine Ayurveda-Kur machen? Wir können doch nicht immer nur singen und schunkeln. Wir müssen doch auch mal eine Ayurveda-Kur machen.
Apropos
wir
singen.
In das Alter.
Apropos singen. Darüber möchte ich mit dir noch sprechen. Und zwar hast du jetzt ein super tolles neues Projekt gemacht. Ich habe gestern gesehen, die erste Aufnahme von deiner Dokumentation. Ich weiß gar nicht, musst du gleich mal sagen, wie das richtige Genre sich benennt. Da geht's um Singen. Und zwar um einen Demenzchor. Du hast, demente Menschen mit ihren Angehörigen in einen Chor aufgenommen, du hast selber mitgesungen, und hast mit denen, ja, Stücke einstudiert und hast das Ganze begleiten lassen von der Uni in Frankfurt.
Genau.
Und dann habt ihr geguckt, was macht das mit Leuten? Was macht dieses Singen, das Zusammensein, gerade mit Menschen, deren kognitive Fähigkeiten komplett nachlassen? Und das ist ja leider eine degenerative Erkrankung. Das heißt, es ist ja nicht zu stoppen, nicht zu heilen, aber vielleicht dann doch so ein bisschen zu lindern. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe nur geheult. Und fand es aber überhaupt nicht effekthascherisch oder sowas. Ich fand es einfach ganz toll.
Und das freut mich, weil du bist mein erstes Feedback dazu.
Ja, und
ich habe es auch gesehen, aber ich stecke natürlich mittendrin und habe da keine Distanz.
Ja, und ich habe mich da auch zum Teil natürlich so wiedergesehen, weil ich natürlich auch viel als wie gesagt Wissenschaftsjournalist redest du auch viel mit Patienten und Ärzten und so. Und da gab es eine Situation, wo du mit einem Patienten, also sagen wir es mit einem Betroffenen, ein Interview gemacht hast, bei dem in der Küche und dem war auch in der Schilderung seiner ganzen Geschichte ganz bewusst, was er da gerade verliert und der war auch immer ganz nah am Wasser gebohrt. Und dann hast du irgendwann gesagt, ich möchte dich jetzt nicht quälen, aber ich muss das jetzt fragen. Und dann habe ich gesagt, ja, das kenne ich, es ist ganz schlimm. Man muss diese Frage stellen, aber man möchte natürlich eigentlich den anderen nicht zum Weinen bringen. Aber andererseits ist es genau das, was dann das zum Vorschein bringt, worum es eigentlich geht. Also, ich fand's ganz toll. Was hast du da mitgenommen? Das war für dich ja auch ein völlig neues Format, oder?
Ja, komplett. Ja, also ich habe jetzt auch die ersten beiden Folgen gesehen und wir haben es fertig vertont. Das war für mich so ein Ausflug in, wenn man es jetzt trashig formulieren würde, in ein Reality-Format. Ich habe aber leider keine bessere Formulierung dafür, dass ich sozusagen auf echtes Leben mich begebe oder auf eine Reise durch echtes Leben, in dem Fall eben mit diesen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Und ich hatte so mehrere Gründe, warum ich das zugesagt habe. Ich fand die Idee, und die finde ich schon seit ich 8 bin, so schlicht und ergreifend, dass Menschen, die singen, nicht gleichzeitig grüblerisch, voller Sorge, in diesem akuten Zustand, also in dem Zustand. Wenn ich jetzt mit dir ein Lied singe, dann kann ich nicht gleichzeitig in eine depressive Haltung gehen, glaube ich. Also wir können was Trauriges singen. Aber dann sind wir da. Wir sind dann da. Wir machen das gemeinsam und wir singen. Und das hat so eine Kraft und das ist so universell, meiner Erfahrung nach. Und schon als Kind, da war meine Oma nämlich quasi von den Symptomen betroffen. Die hatte am Leben eigentlich nicht mehr teilgenommen. Aber wenn wir musiziert haben bei uns zu Hause, war meine Oma wach und dabei. So, das hat mich total.
Das hast du damals auch richtig gemerkt.
Das habe ich als Kind total schon gemerkt. Und ich singe ja auch immer überall, wo man mich nicht rauswirft. Und wie du weißt. Und das ist einfach so lindernd. Ja. Also es ist, ne, genau wie du es gerade formuliert hast, das ist natürlich keine Heilung für Demenz. Das ist mir schon vollkommen klar, dass es da eben leider fast nichts gibt, um das aufzuhalten. Aber es ist wie eine Pille, die man nehmen kann, damit es einem besser geht.
Und hat sich
geht
das bestätigt? Ja, habt ihr die Ergebnisse?
Ja, total. Also das ist unglaublich. Ich will da jetzt gar nicht so viel von erzählen, aber diese wissenschaftliche Studie, deswegen fand ich das auch so toll, dass das empirisch begleitet wird, dass man wirklich sagt, ja, klar geht's dir gut, wenn du singst. So als wäre das abzutun. Da könnte ich mich wahnsinnig drüber ärgern. Und deswegen fand ich das ganz toll, dass das wissenschaftlich begleitet wird, dass man den Cortisol-Haushalt überprüft, vorher, nachher, währenddessen, und Puls wird gemessen und die Angehörigen dazu. Ne? Also das sind so viele Themen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann, was mich da alles dran interessiert. Auch dieses im Jetzt leben müssen. Wo wir uns so erfolgreich oft wehren, wo wir immer von reden, aber was wir so selten machen, weil das so schwer ist, so leicht und so schwer, das müssen diese Menschen ganz viel tun. Die haben oft keine Zukunft, keine Vergangenheit. Die wissen nicht mal, wie sie heißen. Das heißt, die müssen sich voll
waren
auf
das den so
Moment,
schwere Fälle auch dabei?
Ja, also die waren natürlich noch nicht an einem Punkt, wo gar nichts mehr geht, ja. Aber na klar, die vergessen dann, dass da der Partner sitzt und denken, da mein Bruder ist da vorne. Dabei sind die mit dem seit 50 Jahren verheiratet, ja. Oder so. Also das meinte ich, die müssen sich voll, die liefern sich total aus. Die müssen ganz viel Vertrauen haben ins Gegenüber, auf was sie sich einladen. Und das ist echt mutig, auch das zu tun. Ja, das, ich habe die so bewundert, diese Kurteilnehmer. Wir haben halt deutschlandweit so einen Aufruf gemacht. Und dann hatten wir nachher da unsere knapp 20 Leute plus Angehörige. Mhm. Und diese Angehörigen, über die redet man ja auch nie. Das ist ja eine Synergie. Das gehört ja zusammen. Da ist einer von Demenz betroffen und der andere geht mit dem durch dieses Leben. Die haben mich so beeindruckt. Die Renate und der Bruno, von denen du gerade, mit dem ich da in der Küche gestanden habe. Die Renate hat irgendwann gesagt, es geht ja nicht nur einer. Es geht ja nicht nur der Bruno, es geht ja ein Wir.
Ja. Ja, das.
Also kriege ich direkt wieder, da geht's bei mir sofort wieder los. Ich habe da so viel lernen dürfen, wie man ja oft von alten Menschen auch so viel lernen kann, weil die einfach eine andere Erfahrung haben und aufs Leben anders schauen. Und dieses Jetzt zu sein und jetzt singen wir und egal wie schwierig die Situation zu Hause ist. Leute, überlegt mal, könnt ihr das in eurer Gemeinde vielleicht auch machen? Könnt ihr einen Chor organisieren? Also das ist ja sozusagen der Impact, der geschehen soll, dass man dass Familien, die betroffen sind oder Leute, wo das gerade ist, wird immer mehr. Von Jahr zu Jahr werden wir dieses Problem, in 5 Jahren wird die Zahl viel höher sein als jetzt. Wir haben alle schon damit zu tun. Das ist eine überalterte Gesellschaft und das wird ein Riesenthema. Und das nicht zu verstecken, nicht zu Hause zu bleiben, zu sagen, oh, das ist so peinlich. Oh, Mensch, mit dem Rüdiger, mit dem kann man gar nicht mehr rausgehen. Nein, geh raus mit dem Rüdiger. Mach noch was mit dem. Das Leben ist peinlich. Das Leben ist hässlich oft. Aber nicht die Dementen verstecken, bitte. Und in so eine Grübelei gehen, wirklich suchen, wo sind Sachen, die man noch miteinander machen kann. Und singen ist etwas. Also das war eine ganz tolle Erfahrung. Und das halt auch natürlich unser Abschlusskonzert. Ich glaube, das spoilere ich jetzt nicht. Im Gegenteil, das ist ja auch nicht gerade besonders geil, was ich hier spoilere. Das hat ja nicht stattgefunden. Also am Abend vorm Konzert wurde das Konzert abgesagt, wo wir fast 3 Monate
wegen des Lockdowns.
Wo wir darauf hingesungen haben, ne? Also es war alles so traurig und das war aber auch so eine Ironie, ja, dass es eben etwas nicht gelingt.
Zeigt auch wieder, man kann nur bis heute denken, weil morgen,
richtig,
who knows.
Ja, und wer weiß, was da alles, was stattfindet und was nicht und mit wem und in welcher Konstellation. Immer wieder derselbe Punkt, ist nicht so leicht auszuhalten, aber es hat auch eine unglaubliche Kraft. Das Schöne, es ist ja nicht, dass man eben dahin gehen soll zu diesen Punkten, meiner Meinung nach, um zu sagen, oh Gott, wie schrecklich, oh Gott, wie schrecklich, und dann sterbe ich auch noch, und du stirbst, und das kommt alles noch. Sondern im Gegenteil zu sagen, im Wissen dessen, sich zu freuen, wie geil das ist, dass wir leben.
Also, Karacho, Dankeschön, heute, hier, und ja, ist so.
Ja, 100%. Ja. Und das war mit denen wirklich.
Man vergisst es nur leider immer wieder. Und
ja, und das ist ja auch okay, dass man es vergisst und so, aber nochmal, man hat das Handwerkzeug in sich, wenn man das vergisst, zu sagen, oh, da haben wir jetzt alles vergessen diese Woche. Nochmal schön zurück auf Anfang, immer wieder Reset und gucken. Guck mal, du bist nur das, du bist nackt und verletzbar. Das ist der Mensch. Wir sind keine Institutionen, wir sind keine Anstalten, wir sind das alles. Wir sind keine Steuerzahler, wir sind Menschen. Es ist wirklich, also man kann es nicht oft genug sagen.
Und der Mensch und die Menschen machen natürlich im Endeffekt dann das System aus. Und das heißt, jeder hat auch Einfluss darauf, wie dieses System, in dem wir uns bewegen, aussieht. Das ist ja eigentlich das, was toll ist.
Ja, ja.
Auch wenn man manchmal vor Mauern und Paragraphen und Zahlen rennt und davor auch kapituliert, natürlich. Aber, tja, oh, ha.
Ach, was sind denn deine Erkenntnisse? Wir treffen uns so, ne? Wir haben eine ganz gute Schnittmenge.
Nein, also ich glaube, das war schon diese Erkenntnis, dass man einfach merkt, okay, es ist eben nichts sicher. Und das finde ich, es ist überhaupt nicht neu, das ist ja das Dumme, aber es muss einem immer wieder mal gezeigt werden. Und und wie du sagst, den eigenen Weg gehen und umso mehr nach innen gucken und sagen, was will ich eigentlich?
Ja, und umso mehr mal also wirklich.
Und auch mal sich locker machen.
Blödsinn machen.
Ja.
Deswegen, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder man lässt sich drauf ein, guckt sich den ganzen Mist an. Ja, okay, gut, auf dem Weg zur Erleuchtung. Erstes Kapitel, erstes Semester. Dankeschön, da bin ich bald so alt für. Ja, gerne. Okay, immer wieder. Oder man macht einen guten Witz.
Ja.
Aber dieses Gequatsche dazwischen, ne, das macht mich irre. Dieses, wenn es um nichts geht, wenn es um sogenannte Fakten geht den ganzen Tag, ja, wo du mal sagst, ja, sagst du, ja, weiß ich gar nicht, so. Ne? Das finde ich echt, das
find ich echt ja, wobei, spannend. Wobei, ja gut, also ich meine, das wiederum, es gibt ja schon die Fakten und diese lustigen alternativen Fakten, die jetzt ja auch gerne in Corona-Zeiten da herausgezogen wurden. Wir fangen jetzt nicht an, über Verschwörungstheorien zu sprechen.
Wir kiffen lieber, oder?
Das habe ich ja immer noch nicht gemacht. Immer noch nicht mein ganzes Leben.
Ja, ist aber eine ganz wichtige Information zu gewissen Leuten, gewissen Verschwörungstheorien, die völlig... völlig unbesprochen ist in den deutschen Medien.
Ich würde eher sagen,
liebe Kiffer, nichts gegen euch. Es gibt Sonne und Sonne. Aber wir wissen alle, wer wirklich zu oft gekifft hat, hat auch zu oft eine Vorstellung von Dingen,
die
tatsächlich sehr subjektiv ist.
Ja, genau. Komm, also wie ich kiffe ja nicht, aber wir trinken jetzt einen Kölsch, oder?
Machen wir das jetzt?
Ja, ne? Machen wir jetzt.
Oh, herrlich. Oh, los, komm, Mikrofon aus. Juhu. Wir singen jetzt mit 1,50 Meter Abstand. Mit einem Kölsch ein schönes Lied.
Das finde ich gut.
Gut.
Ich danke dir, Annette. Jetzt zu den wirklich wichtigen Dingen.
Tschüss zusammen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.